Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Triggerwarnung, dieser Podcast thematisiert heute das Thema Depressionen. Wenn ihr mit diesem Thema gerade nicht in Berührung kommen wollt, dann skippt diese Folge von unserem Podcast und schaltet gern nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut, eure Tennisproleten.
Herzlich willkommen bei den Tennisproleten. Es ist Sonntag, genauer gesagt Middle Sunday, und ähnlich wie in Wimbledon, wo man inzwischen am Sonntag nicht mehr ruht, ruhen auch die Tennisplaneten nicht. Wir müssen sprechen über eine ganz, ganz wilde Woche in Wimbledon. Es ist viel passiert, und das mache ich mit Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Henrike. Im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Woche. Oder vielleicht, um es vorwegzunehmen, vielleicht der Verlauf der Temperaturen entspricht so auch ein bisschen so dem Verlauf, wie ich das Turnier bisher wahrgenommen habe. Ja, es ist viel passiert, es ist in jeglicher Hinsicht heiß gestartet und jetzt so, ich weiß nicht, wie es dir geht, zum Wochenende hin dann doch auch ein bisschen abgekühlt. So würde ich mal meine äußere und innere Gemütslage in puncto Wimbledon beschreiben.
Ja, sehr, sehr philosophisch, aber ich gebe dir recht. Also es ging wirklich ja mit voller Temperatur los, und wie über Tage. Und jetzt, glaube ich, kristallisiert sich so für das Turnier selber zumindest die Leute raus, die es dann wirklich weit schaffen, und dann kehrt auch ein bisschen Ruhe ein. Ja, doch, gehe ich mit.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so die letzten zweieinhalb Tage irgendwie, dass es jetzt langweilig wäre, weit gefehlt. Natürlich ist tolles Tennis, was man sehen kann. Aber klar, nach diesen ersten Runden, wo es ja sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auch mitunter mächtig gescheppert hat, ist es jetzt halt etwas, na, was heißt gemächlicher geworden. Liegt vielleicht auch in der Natur der Sache irgendwie, dass dann dass es dann so in Runde 2 oder vor allen Dingen in Runde 3 dann halt zu Begegnungen kommt, die dann erstmal nicht mehr so krachend sind, ja, solange nicht irgendwie ein Favorit oder eine Favoritin stolpert. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, irgendwann muss sich das Ganze ja vielleicht auch mal wieder in geordnete Bahnen ziehen, weil es war schon echt, also ich weiß gerade gar nicht, wo man so alles anfangen soll, worauf man gucken soll so richtig. Aber du hast recht, es hat sich dann schon die Spreu vom Weizen getrennt am Ende dann doch.
Naja, sagen wir mal so, vielleicht, wenn du sagst, wo fangen wir an, wo hören wir auf, vielleicht Ehre, wem Ehre gebührt, und damit sind wir noch ganz nah dran am aktuellen Geschehen. Der Punkt Laura Siegemund. Ja? Das ist sicherlich das was, stimmt. Wenn ich jetzt sage, es ist ruhiger geworden die letzten zweieinhalb Tage oder sowas. An der Stelle natürlich nicht. Warum? Weil ihr es eben gelungen ist, einen weiteren Upset sozusagen herbeizuführen. Und eben mal kurz die amtierende Australian Open-Siegerin Madison Keys rauszunehmen. Mit Bravour. Jetzt gucken wir mal, wo es heute hinführt am Sonntag und ob es weiterführen kann. Aber sie hält die deutsche Flagge im Turnier hoch, und das zumindest in den Einzeldisziplinen, ne? Und das mit Bravour, oder?
Ja, also das Match gegen Madison Keys war eine Meisterleistung, eine taktische Meisterleistung. Ich hatte dir das ja geschrieben, wie sehr will man, wie sehr kann Rasentennis nerven? Und Laura Siegemund so, ja. Also die hat wirklich Madison Keys mit feinstem Rasentennis, ist die ihr so auf den Sack gegangen. Du hast richtig gemerkt, dass die am Ende so mit sich selber und ihren Emotionen beschäftigt war, dass die einfach auch gar nicht gewinnen konnte. Sie hat zum Ende hin dann noch mal einmal so ein bisschen das Aufbäumen hinbekommen, aber auch am Ende nur für ein oder zwei Spiele, viel zu spät. Und das war schon enorm, also eine enorm gute Leistung von Laura Siegemund, muss man ganz klar sagen. Also ihren eigenen Aufschlag auch so gut verteidigen zu können und damit auch die Punkte so klug aufbauen, es ist schon beeindruckend. Und jetzt geht es gegen Solana Sierra, die natürlich auch ihr eigenes Märchen gerade schreibt, die Argentinierin. Und da bin ich mal gespannt, weil ich hatte mir Solana Sierra jetzt mal angeguckt, weil sie sagte mir nichts. Und die kennt nur vorwärts. Also die ist jemand, die richtig aufs Tempo geht, auch einen enorm harten Aufschlag hat, aber halt dann auch mal überzieht. Und da muss man mal gucken, wie sich das jetzt am Ende so ein bisschen ausgeht. Also ich glaube, wenn Laura Siegemund es schaffen kann, ihren eigenen Aufschlag zu beschützen und Sierra zu Fehlern zu treiben, also sie quasi das Ganze überpowern zu lassen, dann hat sie auf jeden Fall eine Chance. Also ich denke, mit beiden jetzt, ne, für beide ist das durchaus eine Tür ins Viertelfinale, die man aufstoßen kann.
Ja, und gut, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, dann ist schon wieder entweder alles Makulatur oder wir haben total recht oder so. Wir werden es sehen, aber ich denke, ein großer Vorteil von Siegemund in dem Match ist halt einfach ihr Alter und ihre Erfahrung, gepaart mit unorthodoxen Spielweise, aber das ist ja, wenn du auf die triffst, und gerade als junge Spielerin, das kann ja schon unangenehm sein. Also, und ich meine jetzt nicht persönlich unangenehm, sondern unangenehm, weil es ja einfach unkonventionell ist. Ja? Du triffst auf eine Spielerin, die so in dieser individuellen Ausprägung so vielleicht kein zweites Mal gibt irgendwie. Und damit musst du erstmal umgehen. Das ist jetzt, wäre jetzt in Anführungsstrichen einfacher oder eindeutiger. Du sagst ja, du spielst gegen eine, die hat einen wahnsinnig starken Aufschlag, ja, und eine hervorragende Rückhand oder irgendwie sowas, ja, aber sonst eben ein Standardspiel. Und was Siegemund da abzieht auf dem Platz, ist natürlich, das ist halt auch auf der psychologischen Ebene nochmal Next Level, ja.
Ja, und Sierra ist durchaus angreifbar. Also ich habe das Match gegen Buxer gesehen, relativ viel davon. Und es war am Ende unterm Strich so, dass Buxer sich halt von beiden schlechter verteidigen konnte. Ne, die hat jetzt letzten Endes hatte sie mehr Pech damit, ihre eigenen Aufschlagspiele zu beschützen. Es war jetzt nicht so, dass die Sierra nicht unangenehm werden konnte, aber am Ende hat sich halt Sierra vielleicht auch mit ihren Emotionen und dem Drive und der Fahrt, die sie jetzt auch quasi durch das Turnier aufgenommen hat, einfach auch dann durchsetzen können. Aber das ist durchaus eine Mischung, mit der Laura Siegemund arbeiten kann. Und so wie sie drauf ist, wird die sich da auch einen ganz klaren Plan festlegen, wie sie ihre Gegnerin da entnerven kann. Und das wird für Sierra, es wird interessant sein zu sehen, wie Solana Sierra mit dieser Art von Spiel umgeht. Weil, ich weiß nicht, muss mal bei Sierra draufgehen, gegen wen die bis jetzt so gespielt hat.
Ich wollte es gerade sagen, der Pfad Bolter, ist Gadecki, jetzt nicht so.
Gibson. Ach nee, das ist noch Qualifying. Stimmt, die hat ja im Qualifying in der letzten Runde verloren. Genau, und hat dann gegen Gadecki gewonnen und gegen Bolter. Und das sind halt beides keine Spielerinnen, die dich auf die Art und Weise fordern.
Nee, eben. Und wenn du da gegen den Pfad von Siegemund ziehst, dann sind da schon schwergewichtigere dabei.
Ja.
Mit einer Leila Fernandes und einer Madison Keys. Also, und auch Peyton Stearns. Also die fällt vielleicht so in die Riege von einer der Gegnerinnen von Sierra so weit. Also, sagen wir mal so, ich würde sagen, leichter Vorteil Siegemund, in ein paar Stunden wissen wir schon mehr.
Hinterher sind wir immer klüger. Das ist auch so ein bisschen das Motto unseres Tippspiels dieses Jahr.
Ja, das stimmt. Also für diejenigen von euch, die nicht wissen, was wir da machen bei jedem Grand Slam Turnier, es geht immer darum, du musst jeden Tag ein Match tippen, wo du den Sieger richtig tippst. Und wenn du richtig tippst, bist du weiter und ansonsten bist du eben draußen. Klingt alles ganz leicht, ist es aber nicht, wenn man ins Detail guckt. Da seid ihr gerne eingeladen, da mal reinzugucken. Und da siehst du eben halt auch immer, dass das Upset-Potenzial und vor allen Dingen dann eben das eingetretene Ergebnis von solchen Aufregern in der ersten Woche, denn scheinbar sichere Begegnungen, auf die Leute sich eben konzentriert haben beim Tippen, gingen komplett nach hinten los und haben mal so richtig schön unser Tableau von, was immer so knapp über 200 Startern sind, heftigst dezimiert, sodass wir jetzt in die zweite Woche gerade mal noch mit knapp 30 Teilnehmern reingehen, was sehr, sehr wenig ist. Ich habe noch nicht geguckt, was das wenigste war in den letzten 7-8 Jahren, aber es ist noch eine, übrigens eine, ja doch, Britta ist eindeutig eine dabei, die noch in beiden Konkurrenzen dabei ist, ja, bei Damen und bei Herren. Britta B28 von Instagram. Genau, und das hat sich so ein bisschen die Geschichte von Wimbledon in der ersten Woche eben auch in unserem Tippspiel niedergeschlagen, wenn man da guckt, wie die Leute hier reihenweise rausgeputzelt sind, weil sie eben auf Menschen getippt haben, wo wir dachten, wir würden sie weiter vorne sehen, ob das ein Berrettini war, ja. Ob das hier bei den Herren, ja, ist der typische Erstrunden-Loser wie Shapovalov oder so, der doch eigentlich immer ganz gut sein muss, um mal weiterzukommen. Die kegelt's halt raus.
Ja, aber ich meine, es hat ein Bublik deutlich früher getroffen. Ja. Du hast es ja gesagt, Fernandes und Kies jetzt. Ich glaube, da hätten schon nicht wenige sie irgendwie früher gesehen. Weiter gesehen als eine Siegemund, dass Raducanu Vondrousova raushaut, die ist früh rausgelangt. Gut, Badosa, damit hatte ich ein bisschen gerechnet, aber auch Donna Vekic ist früh raus. Dann Quinn Wen Zheng hat es früh erwischt, Paolini als quasi Finalistin vom letzten Jahr hat es früh erwischt. Also
Jessica Pegula, über die
Hadatschmaja, dass die dann gegen Galfi verliert. Ja. Also das ist schon einiges, was da gegangen ist. Ich bin mal gespannt, wie Anisimova gegen Noskova spielt. Die beeindruckt mich auf Rasen enorm, Anisimova, aber auch eine Noskova, ne? Also gut, am Ende, wenn man jetzt mal so auf die Namen guckt, muss man sagen, außer Sierra und Siegemund, Nasonae Kartal und vielleicht Nabusas Maneiro, kann man mit allen anderen irgendwie auch rechnen. Also es ist so eine Mischung aus, wir hatten das vorhin im Vorgespräch gehabt, dass sich jetzt dann doch langsam das so ein bisschen beruhigt und am Ende schon auch viele jetzt im Achtelfinale stehen, mit dem man rechnen konnte, dass die dort stehen. Ja. Und mit ein paar Ausreißern.
Ja, ja.
Aber unterm Strich, auch bei den Herren, ist wenig dabei, was einen jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, so komplett vom Hocker haut. Man hätte es nur im Vergleich mit den Leuten, die rausgeflogen sind, vielleicht nicht unbedingt auf die getippt.
Genau, also da bin ich bei dir. Das, was jetzt sozusagen noch übrig ist, beziehungsweise in die zweite Woche startet, das macht Sinn. Macht Sinn. Es sind aber schon auch bei den Herren natürlich einige rausgeflogen, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie zumindest mal nicht irgendwie hier den Samstag oder den Sonntag noch sehen. Wo fangen wir mal an? Also auch wenn er sich, finde ich, seit gefühlt einem Jahr, anderthalb Jahren echt schwer tut, fand ich es dann doch überraschend, so klang, sang und klanglos in Runde 1 rauszugehen, nämlich von Stefanos Tsitsipas. Dem hätte ich dann doch schon eine zweite Runde zugetraut. Ich weiß nicht.
Der musste aber aufgeben, ne? Habe ich ja, doch mal richtig im Kopf.
Ja, 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 musste aufgeben, aber.
Ja, gut. Wunder, aber ehrlich, wundert's dich? Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht ganz ehrlich, ob er da gegen wen hat er gespielt? Reuer, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Gegen den hat er angefangen. Dass er jetzt vielleicht gegen den direkt rausfliegt, okay, hätte ich vielleicht auch nicht erwartet. Aber ich hätte nicht da, ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass Tsitsipas sehr weit kommt.
Nein, das nicht. Aber zumindest mal eine Runde zu überstehen, hätte ich jetzt ja irgendwie schon gedacht. Aber gut, du hast es mir ja geschickt. Er ist ja auch nicht fit, oder? Also klar, er hat aufgeben müssen, aber grundsätzlich nicht fit, oder?
Ja, wenn man seinem momentanen Trainer oder Rasentrainer, falls er das dann jetzt überhaupt noch ist, also nach der Aussage weiß ich nicht, Goran Ivanisevic glauben darf, dann ist Stefanos Tsitsipas überhaupt nicht fit und hat auch, glaube ich, eine etwas falsche Einschätzung von seinem Spiel. Also ich kann das ja mal hier quasi zusammenfassen. Ich hatte dir einen Tweet weitergeleitet von The Tennis Letter. Das ist wiederum eine Übersetzung von einem Interview, was Goran Ivanisevic hatte. Das war auf, weiß ich gar nicht, Tschechisch oder so, nee, Kroatisch oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall von einem YouTube-Video in einer Sprache, die ich nicht selber übersetzen kann.
Wahrscheinlich war es eher Kroatisch. Ich glaube nicht, ja, dass Ivanisevic Tschechisch spricht.
Es wird wahrscheinlich Kroatisch gewesen sein. Es war aber auch aus Wimbledon. Es war, wie gesagt, ein Interview und davon gibt es ein Video. Und ich muss jetzt der Übersetzung vertrauen. Aber das, was da drin ist, klingt sehr nach einem Goran Ivanisevic. Deswegen fand ich das credible. Und er hat gesagt über Stefanos Tsitsipas, er will, aber er tut nichts. Immer nur, ich will, aber ich sehe den Fortschritt nicht. Ich war schockiert. Ich habe noch nie zuvor einen so unvorbereiteten Spieler in meinem Leben gesehen. Mit diesem Knie, und ich vermute mal, er hat dann auch sein eigenes gezeigt, mit diesem Knie, also mit seinem Knie, bin ich dreimal mehr fit als er. Das ist wirklich schlecht. Es ist einfach und es ist doch nicht einfach. Ich habe mit ihm oft gesprochen. Wenn er manche Dinge außerhalb des Tennis gelöst bekommt, dann hat er eine Chance und wird dahin zurückkehren, wo er hingehört. Weil er ist ein zu guter Spieler, um außerhalb der Top 10 zu stehen. Das ist jetzt, sorry, dass das so ein bisschen klapprig klingt, das ist jetzt direkt vom Englischen übersetzt. Aber das ist schon eine harte Kritik. Aber
ist er ganz ehrlich, noch Trainer?
Das weiß ich nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie die Dynamik zwischen den beiden ist. Es kann ja auch durchaus sein, dass das das ist, was ein Stefanos Tsitsipas jetzt hören muss und möchte.
Ja.
Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, alles, was er da erzählt hat, jetzt abgesehen von diesem, wie er sich sein Leben vorstellt, ich will, ist das durchaus gespiegelt. Denn man muss schon sagen, gemessen an einem Tennisspieler ist Stefanos Tsitsipas definitiv einer der unfitteren. Auf einem hohen Level, ne? Das will man jetzt nicht mit dem Feld-, Wald- und Wiesenmenschen vergleichen. Aber für einen Profisportler ist er schon relativ eindimensional, also sowohl was seine körperliche als auch was seine spielerische Entwicklung angeht. Also da stimmt schon, dass er da in den letzten 1,5 bis 2 Jahren nicht wirklich sich irgendwie geändert hat. Oder fällt dir da was ein?
Nee, mit einem Wort beschrieben, die Entwicklung in den letzten 2 Jahren, habe ich sie als langweilig empfunden.
Ja.
Also ich finde, dass als er auf die Tour kam, vor allen Dingen als er ja dann relativ schnell hochgeschossen ist, war er für ganz, ganz viele wirklich ein Hingucker, auch ein Publikumsliebling, einer, der Tickets verkauft sozusagen, ja. Egal wo er gespielt hat, die Ränge waren nicht nur voll, sondern es gab eine gute Fanbase, ja. Hat er hier auch in Hamburg, glaube ich, mindestens zweimal, glaube ich, gespielt oder so. Da war immer gute Stimmung auf den Rängen. Ja? Also die Leute mochten ihn irgendwie. du lachst.
Ja, ich muss sagen, weil ich bin ja in Hamburg Volunteer
hinter den
gewesen.
Kulissen gewesen. Ne?
Ja. Und hinter den Kulissen ist die Familie Tsitsipas, muss ich ehrlich sagen, für meinen persönlichen Geschmack etwas schwierig.
Siehst du?
Ich werde das jetzt nicht ausbreiten,
ah,
aber
doch,
ich muss ehrlich
Mensch,
sagen.
Sach.
Nein, ich sag mal so, die Eigenwahrnehmung ist schon vielleicht ein bisschen besser, als es die Realität zulässt. Und auch wie da so manchmal der Trainingsplatz hinterlassen wird, hat mich doch ein bisschen irritiert.
Ja, stimmt. Das hat sie, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Wie gesagt, ich werde da nicht ins Detail gehen, weil das mache ich nicht. Ich will hier kein das, ne? Ich habe nie die Chance gehabt, ihm das persönlich zu sagen. Insofern finde ich sowas dann öffentlich breitzutreten immer ein bisschen unfair. Aber ich kann die Aussagen von Goran Ivanisevic, so dieses leicht Genervte und auch dieses etwas Irritierte auch vielleicht auf diese etwas schrägen Sicht, dass er möchte, ohne etwas dafür zu tun. Die Dynamik, dass die so ist, ich kann nachvollziehen oder ich kann es mir vorstellen, dass das zutrifft.
Ja, es ergibt sich manchmal so ein gewisses Bild oder ein gewisses Mosaik aus unterschiedlichen Steinchen, die man zusammensetzen kann, weil man es selber erlebt hat, ja, oder in jedem oder einem anderen Kontext irgendwo andere Aussagen von jemandem mal gehört hat irgendwie, und dann setzt sich so ein Bild zusammen. Entspricht das zu 100% der Wahrheit und der Wirklichkeit? Nein, sicherlich nicht, aber es formt sich schon so ein Bild, und deswegen, wenn ich zurückkomme auf dieses, es ist irgendwie langweilig geworden, dann langweilig in Bezug auf das Tennis und seine Entwicklung da. Aber ich will es insofern relativieren. Ich glaube, was wir wiederum mitunter manchmal vergessen, ist, dass so Tennisprofis, egal ob auf der weiblichen oder auf der männlichen Seite, erstens mal junge Menschen sind. Ne? Also gerade mal Ende Pubertät, so ungefähr, werden die auf die Tour
die
geschmissen.
Meisten. Ich weiß nicht, ob man bei Laura Siegemund da jetzt noch...
Nein, aber wirklich mal die meisten, und vor allen Dingen eben so dieses Alter, ich sag jetzt mal zwischen 20 und Ende 20 dann, wo du wirklich da voll auf der Tour unterwegs bist und alles.
Das stimmt.
Und das eine ist das Sportliche, und das andere ist, was passiert da eigentlich in deinem Leben mit dir? Und das... sozusagen alles für sich zu sortieren und da seine Rolle im Leben irgendwo zu finden, im Umgang mit anderen Menschen, für sich einschätzen zu können, wer tut einem gut, was tut einem gut, wo kann ich selber gut tun, ja, wo kann ich und wo muss und sollte ich für andere gut sein, ja, und das eben weit übers Tennis hinaus. Das ist, glaube ich, in diesem Beruf schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass jeder Mensch in seinem Beruf und damit dann in einem Teil seines Lebens trotzdem genauso auch die anderen Teile, Familie, das eigene Ich, irgendwie immer richtig jonglieren muss. Aber gerade in diesem Umfeld, glaube ich, ist es herausfordernd. Und das ist nicht nur, glaube ich, sondern das kann man wirklich auch in vielen Biografien von Sportlern und insbesondere von Tennisspielern nachlesen, in Interviews immer wieder hören. Und egal, wo man da einen Sportler, eine Sportlerin einordnet, ob man die mag oder nicht mag oder sagt, da hat er aber einen Fehltritt oder sowas, da, finde ich, lohnt es sich schon hinzuhören, genau hinzuhören, was immer wieder, ja, beispielsweise Boris Becker auch über diese Jahre berichtet hat, zwischen 20 und 30. Du bist doch der Star, du bist auf jedem Cover und überall wird dir der rote Teppich ausgerollt. Aber wie es wirklich innen drin aussieht, ja, und ich will, ich will, ich will, ja, ist vielleicht eine negative Ausprägung, aber auch ich möchte oder ich würde gern, ja, und ich will da jetzt gar nichts rein interpretieren, aber dann ist er ja schon seit geraumer Zeit mit Paula Badosa befreundet oder sie waren ein Paar, waren dann getrennt, jetzt sind sie wieder zusammen. Das ist jetzt reine Spekulation, aber ich nehme das mal als Beispiel. Wenn du einen Menschen wirklich magst, ja, oder sogar in einer Partnerschaft bist, ja, und die Arme ist nun auch wirklich ziemlich gebeutelt, ja, die letzten 12, 18 Monate von Verletzungen, ja, dann macht das mit dir natürlich als Partner auch was. Und auf der einen Seite bist du mittendrin in diesem beruflichen Kontext Tennis und gleichzeitig natürlich abgelenkt von deinem eigenen beruflichen Kontext, der da auch Tennis ist und. Also es sind alles nur leichte Erklärungsversuche, vielleicht auch zum Teil Entschuldigungsversuche für die stagnierende Entwicklung von Tsitsipas. Aber was wirklich, wirklich hinter den Kulissen und vor allen Dingen hinter der Stirn abgeht von Sportlerinnen und Sportlern, damit wären wir dann fast schon gleich beim nächsten Thema. Ich glaube, dass wir da manchmal, ja, dass es sich lohnt, manchmal ein zweites und ein drittes Mal drüber nachzudenken, dass es da eben mehrere Schichten gibt und nicht nur das Performen auf dem Platz oder eben nicht performen. Ja, und deswegen fand ich das schon ganz interessant, die Aussage von Ivan Nisevic, also A, zum Schmunzeln, B, aber eben auch, um eins tiefer mal drüber nachzudenken, was könnte da eigentlich vorgehen in so einer Entwicklung.
Ja, ich stimme dir auch zu. Ich glaube auch nicht, dass Ivan Nisevic das irgendwie jetzt ganz bösartig gemeint hat, so in dem Sinne von, wie doof ist der Typ oder so. Ja. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, von außen gespiegelt zu bekommen. Mal, hör mal, so wirkst du. Und gerade wenn auch jemand Neues dazukommt, und Goran Ivanisevic war ja von Stefanos Tsitsipas jetzt für die Rasensaison engagiert worden, dann ist das auch immer so, dass dann mal ein neuer Eindruck dazukommt. Und das kann immer irgendwie auch mal vielleicht nicht das sein, was du dann in dem Moment immer hören willst oder so. Und natürlich ist es immer so, dass man, egal wie man jetzt zu einer Person steht, definitiv sich das angucken sollte, wie ist das Leben dieser Person, und das zumindest mal als eine Perspektive hinzuziehen. Das Verhalten muss dann trotzdem nicht richtig sein oder eine kluge Entscheidung getroffen sein. Das ist davon ja überhaupt nicht unbenommen. Das soll ja jetzt nicht bedeuten, dass man nicht mehr Kritik üben darf. Aber natürlich kann man dann vielleicht eher die Mechanismen verstehen, zumal man ja auch überlegen muss, als Tennisprofi, Männlein, Weiblein und alles dazwischen, lebt man ja auch in einer sehr, sehr extremen und sehr, sehr eigenen Welt, die, glaube ich, für die Psyche schon schwierig sein kann, weil diese Welt mit der Realität, die die meisten anderen so erleben, nicht so viel zu tun hat. Man wird da von einer sehr jungen Jahren an auf diesen Wanderzirkus, auf diesem wirklich, das ist ja, ich sag mal so, der Tenniszirkus ist Schmirgelpapier. Du wirst jeden Tag ein bisschen mehr abgerieben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist im Schnitt, selbst bei den guten Leuten, nicht bei 100%, noch nicht mal bei 90%, vielleicht noch nicht mal bei 80%. Also ich glaube, wenn du als Tennisspieler natürlich oder Spielerin verteilt in deiner Karriere am Ende mit einer 60-40 Gewinnquote rauskommst, dann bist du sicherlich nicht schlecht. Und dann ist der Tenniszirkus als solcher auch nicht normal. Also dieses von Turnier zu Turnier reisen und dann je nachdem, wenn du es ein bisschen besser und ein bisschen höher in der Weltrangliste bist, wird dir ja auch viel hinterhergeschmissen. Die Leute interessieren sich für dich. Das ist schon, glaube ich, vor allen Dingen, weil du es ja von jungen Jahren an starten musst, eine Umgebung, die dich zu einem sehr speziellen Charakter machen kann. Wenn du da nicht ein Korrektiv hast, was dich da vielleicht auch mal ein bisschen durchleitet oder du später startest. Und da ist die Familie Tsitsipas natürlich auch ein bisschen speziell. Also was ich so über die Jahre von denen gesehen und erlebt habe. Ich will das jetzt auch überhaupt nicht werten, weil das mag bei anderen anders sein. Aber das ist natürlich eine Dynamik, die sich dann irgendwann mal hochschraubt und vielleicht dann auch irgendwann mal mit einem harten Stopp eingefangen werden muss.
Total. Also ja, sehe ich ähnlich und einen ähnlich harten Stopp. Erst Fall und dann Stopp hat ja Alexander Zverev diese Woche erleben müssen. Haben sich sicherlich alle und insbesondere er auch anders vorgestellt, als in Runde 1 gegen Rinderknecht da rauszugehen. Aber entscheidender war ja dann das, was anschließend folgte, nämlich im Rahmen der Pressekonferenz, wo er auf eine für, wie ich finde, seine Art, ungewöhnliche Art und Weise sein Innerstes nach außen gekehrt hat. Und in dem Kontext man vielleicht sogar konstatieren muss, eigentlich war es für ihn wahrscheinlich, scheißegal, ob er gewinnt oder verliert in Runde 1 oder in Runde 2 oder in Runde 3, weil er im Moment gerade einen ganz anderen Kampf, ein ganz anderes Match zu führen hat. So war mein Eindruck. Oder, noch, und dann lässt sich hin, oder hätte er jetzt Wimbledon gewonnen, wäre dann alles gut gewesen? Ich glaube nämlich nicht.
Es ist schwierig, weil das hat auch Jannik Schneider in seinem Beitrag, ich glaube fürs ZDF war es, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr gesagt oder beziehungsweise auch aufgeschrieben, er hatte mit einer Sportpsychologin gesprochen, eine Ferndiagnose verbietet sich. Wir haben jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, was Alexander Zverev uns gesagt hat oder in der Pressekonferenz gesagt hat, in einem speziellen Moment, wo man natürlich nach so einem verlorenen Match und dann auch noch in 5 Sätzen und über 2 Tage sicherlich auch noch mal in einer emotionalen Sondersituation ist und daraus jetzt eine medizinisch-fachlich valide Diagnose zu ziehen, kann man auf die Distanz nicht. Das kann auch ein Fachmann oder eine Fachfrau, ein Psychologe, Psychiaterin nicht leisten und würde auch keine Person, die ein bisschen was auf ihren Berufsstand hält, nicht machen. Aber die Aussagen von einem Alexander Zverev lassen schon tief blicken, weil für mich wirkten sie sehr abgeklärt. Also wenn man sich das Video anguckt oder ich weiß gar nicht, ob das noch im Internet steht oder das hat, dann wirken seine Aussagen jetzt schon sehr definitiv und jetzt nicht für mich unbedingt so im Affekt von Emotionen geäußert. Und das, was er gesagt hat, vielleicht kann man das ja sagen, also er hat gesagt, dass er sich derzeit sehr allein in seinem Leben fühlt, dass ihm nichts mehr so richtig Freude macht, dass irgendwie das Schönste in seinem Leben ist, irgendwie, dass das, was ihm am meisten Freude macht, seine Tochter ist. Und er aber findet, dass es eigentlich andersrum sein müsste. Er müsste ihr Energie geben und nicht sie ihm. Dass er seit den Australian Open quasi damit kämpft, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb irgendwie so ein bisschen den Sinn zu finden, die Motivation, die Freude und dass er versucht, Wege zu finden, aus diesem Loch rauszukommen, aber momentan er an einem Punkt ist, wo er quasi immer wieder reingerät. Also er kommt immer so ein bisschen raus und fällt dann wieder in dieses Loch zurück. Und wie gesagt, er äußert halt ganz klar, dass es ein grundsätzliches Gefühl ist, kein tennisspezifisches Gefühl, dass er sich so noch nie gefühlt hat. Und wie gesagt, dass er sich halt alleine fühlt, obwohl er ja nicht alleine ist, das wissen wir ja alle. Und als jemand, der selber durch Depressionen gegangen ist und geht, also und bei mir ist es klinisch diagnostiziert, also ich rede jetzt hier nicht so von einer depressiven Phase, die jeder mal haben kann. Jeder von uns geht mal im Leben durch so eine Phase oder die meisten von uns, wo man denkt, boah, alles ist scheiße, ich habe keinen Bock, nichts macht mehr Spaß und das ist normal. Aber was er sagt und wie er das gesagt hat, kam mir schon sehr bekannt vor und spiegelt sich auch durchaus. Und ich kenne meine Gruppe an anderen Depressiven, wenn man durch Therapie geht, hat das so die trifft man einige davon, hat man einen ganz guten Querschnitt. Das kam mir doch alles sehr bekannt vor. Es kam mir alles vor, als hätte ich das schon mal gehört. Und ob das jetzt wirklich schon eine klinische Depression ist oder die Vorstufe zu einer Depression, wie gesagt, das möchte ich mir gar nicht anmaßen zu sagen. Aber dass es ihm nicht gut geht und dass es ihm schon eine Weile nicht gut geht und das Problem, glaube ich, größer ist als nur auf dem Tennisplatz. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon seit einer Weile gesprochen. Das ist, glaube ich, immanent klar, weil er verliert dann auch Matches auf eine Art und Weise, die man so von ihm nicht kennt.
Ja. Und ich bin da vollkommen bei dir und auch bei der Aussage von Jannik Schneider, dass sich eine Ferndiagnose verbietet. Trotzdem finde ich die Einordnung von dir und das, was du gesagt hast, ganz, ganz richtig und wichtig. Und was sich aber wiederum nicht verbietet, finde ich, ist auf die Reaktionen darauf, sich darüber zu unterhalten und die zu werten und einzuordnen. Und das, muss ich sagen, hat mich dann wirklich erschrocken diese Woche. Also, dass Social Media ein Sündenpfuhl und wirklich ein übler Sumpf sein kann und auch ist, das wissen wir. Das blieb dann natürlich auch nicht aus. Aber ich möchte an der Stelle vielleicht auch ganz klar sagen, man muss keinen dieser Spielerinnen oder Spieler mögen. Ja, man muss nicht Fan oder sonst etwas sein oder einen Spielstil ganz toll finden auf der Tour. Die Geschmäcker sind verschieden und das ist alles in Ordnung. Und auch wenn wir hier im Podcast drüber sprechen und ich mich vielleicht über Hubert Hurkacz lustig mache, dann ist das dann soll das hoffentlich bitte nie gegen den Menschen gemünzt sein, sondern es ist dann halt so, ich mag das halt nicht, ja. Ich mag auch in dieser ersten Spiel. Wochen, ich mag auch Mpetshi Perikar nicht. Das ist furchtbar für mich dazu zu gucken. Ich mag kein, aber ich für mich persönlich mag kein Tennismatch gucken, wo die durchschnittliche Schlagzahl pro Ballwechsel irgendwo bei 2,3 liegt. Das ist Wumms, ja. Fertig. Das ist mal lustig, und wir kommen gleich zum ernsten Thema zurück, das ist mal lustig, wenn einer irgendwie ein Statement setzt, keine Ahnung, so ein Taylor Fritz in dem einen Match, dann schlägt er auf und so in Federer-Manier, tak, 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 und dann ist es in 50 Sekunden abgehandelt, das Ausschlagspiel, und dann bastelt der Nächste wieder 7,5 Minuten an seinem so. Das finde ich dann schon lustig, ja, im Gegensatz. Aber trotzdem, ich mag den nicht, ich mag den nicht, ich mag deren Spiel nicht, und die Spielerin find ich doof, ja, aber so, aber bitte alles im Rahmen, und das haben wir hier auch immer gesagt, subjektiv und leidenschaftlich, aber bitte nicht unter der Gürtellinie. Und jetzt zurück zu Zwerfen, was da eben stattgefunden hat, eine, man kann noch nicht mal sagen Häme, sondern fast schon Hass und schlechte Behandlung von ihm als Folge oder nach diesen Aussagen. Ich finde ganz wirklich, Leute, irgendwie das verbindet sich, denn da hat einer nicht am Podium gesessen und über sein Spiel lamentiert oder dass die Tennisgötter ungerecht zu ihm wären oder sein Gegner blöd gewesen wäre oder sonst was, sondern in dem Fall auf welche Art und Weise auch immer sein Innerstes nach außen gekehrt und manche würden sagen, ein Hilferuf, andere würden sagen, es ist eine Selbsterkenntnis, dass ich Hilfe benötige oder wie auch immer. Und da auf jemanden, der, sagen wir mal, vielleicht etwas dramatisch ausgedrückt am Boden liegt, ja, da dann drauf zu treten, das hat mich wirklich geärgert und schockiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Es ist ekelhaft, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich war von manchem, was ich gelesen habe, wirklich angewidert, dass ich da saß und dachte, wie kann man sich selber so entmenschlichen und jemanden anderes, eine andere Person wirklich so herabwürdigen, dass man sich darüber freut, dass diese Person leidet. Und klar, Alexander Zverev ist eine schwierige Person. Und er hat von zwei seiner Ex-Freundinnen häusliche Gewalt vorgeworfen bekommen. Und dass die ganze Geschichte da drumherum nicht sehr glücklich gelaufen ist und er keine glückliche Figur gemacht hat, geschenkt. Es ist wirklich so. Und dass man einem Alexander Zverev aus diesen Gründen nicht mag und einen großen Bogen drum macht und sich vielleicht tendenziell ein bisschen mehr freut, wenn er verliert. Alles geschenkt.
Alles okay.
Alles in Ordnung. Man muss auch Leute nicht mögen und kann sich dann freuen, wenn die nicht weiter sind. Alles fein. Aber sich darüber zu freuen, dass jemand leidet auf diese Art und Weise, karikiert für mich dann irgendwie, Entschuldigung, am Ende diese Überheblichkeit, die man dann vorher an den Tag gelegt hat und diese Rechthaberheit so nach dem Motto, wenn jemand jemandem anderes was richtig Böses tut, angeblich, es ist ja nie zu 100% aufgeklärt worden. Ich meine, ich persönlich glaube auch, dass da irgendeine Form von Dingen waren, die nicht richtig gelaufen sind. Aber wir wissen es nun mal am Ende nicht. Und jeder darf sich dazu positionieren, ob er jetzt diesen Aussagen glaubt und das alles so für bare Münze nimmt oder nicht. Kann jeder sich selber positionieren. Aber es ist völlig egal. Du kannst nicht auf der einen Seite Gerechtigkeit einfordern und sagen, wir müssen irgendwie etwas tun, wenn jemand falsch behandelt wird, und dann das Gleiche selber machen. Du musst einen Alexander Zverev nicht mögen, nicht gut finden und weiß ich nicht, da jetzt nicht irgendwie in Tränen ausbrechen oder ganz viel Mitleid empfinden. Aber ich finde schon, dass man den Grundanstand bewahren sollte und einfach anerkennen kann, dass es jemandem schlecht geht und auch ein Mensch, der einen Fehler gemacht hat und vielleicht charakterlich selber nicht ideal ist, verdient trotzdem unseren grundlegenden Respekt und unser grundlegendes Mitgefühl oder unsere grundlegende Anerkenntnis seines Leids. Und wirklich, also diese Entmenschlichung und dieses Negative und dieser Hass, den seit schon jetzt einigen Jahren sich zunehmend in dieser Welt verbreitet, irritiert mich doch sehr.
Ja, ja, total.
Wobei man sagen muss, es haben sich auch viele positiv geäußert und gesagt, hey, ja, es ist gut, dass er das gesagt hat, und die das auch irgendwie als mutig empfunden haben, gar keine Frage. Aber wirklich dieses Niederträchtige und auch Abtun, und da können wir vielleicht auch noch mal auf den persönlichen Kreis von Zverev zurückkommen, hat mich schon irritiert. Doch.
Ja, sein Bruder hat also sich wirklich sehr klug geäußert, fand ich, oder?
Unglaublich, ja. Ja, ich weiß nicht, möchtest du, ich habe jetzt schon so viel gesagt, möchtest du das mal zusammenfassen?
Ich würde es gleich einordnen, ich habe nur gerade das Zitat nicht parat. Hast du es genau?
Was hat Mischa Zverev wurde, ich glaube, direkt nach dem Match und nach der Pressekonferenz, ich weiß gar nicht, von welchem Outlet der dann am Ende gefragt wurde.
Ja, ich glaube, es war während der Prime-Übertragung, weil er selber als Co-Kommentator dort auch arbeitet. Ja.
Genau, und bei Prime war das, glaube ich, wo er dann mit Andrea Petkovic, glaube ich, gesprochen hat. Und er sagte dann, er zeigte sich von den Aussagen seines jüngeren Bruders irgendwie beinahe überrascht oder so. Scheinbar wirkte das. Und er sagte dann, dass es halt Alexander Zverev gut gehe und dass sich halt nichts Großartiges angedeutet hätte über die letzten Sachen. Aber dass er halt viele Sachen auch von ihm, also jetzt auch das quasi jetzt erst erfährt, sozusagen in der Sendung. Ich weiß nicht, ob er dann schon Gelegenheit hatte, mit seinem Bruder dann direkt zu sprechen. Und dann, ich zitiere das jetzt hier mal, wie Eurosport das aufgeschrieben hat, was er gesagt haben soll. Ich glaube, nach einer Niederlage kommen so Sachen hoch, die du, solange du gewinnst, schön unter der Oberfläche halten kannst. Sie sind noch da, aber das Gewinnen macht so einen schönen Schleier drüber wie eine Decke, die du drüber legen kannst, aber dir ist immer noch kalt. Und so ist es bei ihm, glaube ich, auch. Es kommen ein paar Dinge zusammen. Tennisspieler-Dasein ist generell ein einsamer Sport. Du fühlst dich auf dem Platz alleine, du fühlst dich außerhalb alleine. Entschuldigung, das ist die Aussage von Alexander Zverev. Und dann jetzt, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, ja.
So. Das war jetzt gut, weil das klang viel zu positiv. Von dem. Hier, da ist es. Gut geht es ihm. Er hat zwar verloren. Man ist natürlich traurig und enttäuscht, aber das gehört alles dazu. Aber es fehlt ihm nichts. Nicht so wie die letzten Jahre, als er umgeknickt war oder so. Es ist traurig. Schade, dass er verloren hat. Ich weiß nicht, was seine Aussagen mit mir machen. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Wenn er was dazu sagt, ist es gut. Ich bin meistens Zuhörer. Es hat sich nichts Großartiges angedeutet. Viele Sachen erfahre ich auch von euch. Ich war jetzt gerade noch bei ihm. Wir haben über verschiedene Sachen gesprochen, auch über Positive, auch über das Match. Haben auch über Dinge gesprochen, die Spaß machen und die wir in den nächsten Wochen machen können. Aber das schien alles positiv zu sein. Ich bin da mittlerweile sehr nüchtern und sehr rational. Es gibt Millionen von anderen Menschen, die ein hartes Leben haben, aber wir stehen halt in der Öffentlichkeit. Ein oder zwei Tage nach einem Ereignis kommt man nochmal zusammen und dann redet man über das Thema nochmal. Wenige Stunden oder wenige Minuten nach einem Ereignis ist man noch ganz anders aufgewühlt. Ich beobachte und versuche dann zu helfen. Das Jahr hat begonnen mit Finale in Australien, dann sofort nach Südamerika. Er wollte unbedingt weiterspielen und dann kam da wirklich eins zum anderen. Ein paar knappe Niederlagen, dann ist das auch so eine emotionale Achterbahnfahrt. Du hast dir das Jahr anders vorgestellt und jetzt ist es anders gekommen. Dann fühlst du etwas, was du vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen hast. Dann kommen solche Sachen hoch und dann sagst du es einfach, ich nehme alles auf und ich nehme das auch ernst. Und dann irgendwo gab es wohl noch die Aussage, das steht jetzt hier nicht drin, das habe ich jetzt nur gelesen, dass er dann noch gesagt hatte, dass es Kindern in Afrika deutlich schlechter gehe als Menschen, die in Wimbledon Tennis spielen.
Ja, schön. Wirklich schön. Manches ist natürlich richtig von dem, was er sagt. Und ja, ziehen jetzt mal fairerweise noch mit in Betracht, dass er sozusagen, dass diese Aussagen live waren und relativ nah da dran und also zeitlich nah da dran. Nichtsdestotrotz, ich finde sie, und jetzt lehne ich mich dann doch etwas weiter vielleicht aus dem Fenster, aber ich finde die Aussagen in vieler Hinsicht einfach nur dumm und töricht. Und das hat mich wirklich irgendwie so ein bisschen schockiert. Also ja, der ist immer nett, freundlicher, höflicher, sympathischer Mensch und so, aber ja, mir fehlen da fast die Worte, aber ich muss es an der Stelle wirklich in eine Kategorie einordnen, wo ich sage, ich finde das eine wahnsinnig dumme Aussage und dann noch in Afrika sterben auch Menschen, so ungefähr, ja, so, so what?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, hat mich das auch massiv schockiert. Aber es hat mich auch nicht gewundert. Nicht jetzt unbedingt im Speziellen auf Mischa Zverev, den habe ich eigentlich immer als sehr höflich empfunden, aber man weiß es nicht. Mich hat es nicht gewundert, weil es so Aussagen kennt man als depressive Person, als jemand, der wirklich, und ich spreche jetzt hier mal offen aus dem Nähkästchen, und möchte gleich vorwegschieben, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass in meiner Umgebung das alles immer ernst genommen wurde. Aber das ist das, was depressiven Menschen oder Menschen in dieser Situation. Und wie gesagt, ich möchte Alexander Zverev nicht diagnostizieren, aber ich kann es jetzt nur aus der Perspektive einer Person sagen, die sich mal vergleichbar gefühlt hat, wie Alexander Zverev das jetzt geäußert hat. Es gibt viele Menschen, die da nie durchlaufen. Und es ist wirklich schwer, diese absolute innere Leere zu beschreiben. Und das verstehe ich auch, dass es für jemanden, der sich so nicht fühlt und vielleicht nie gefühlt hat, schwer nachzuvollziehen ist, sehe ich absolut ein. Depressive Menschen hängen nicht in der Ecke und können nichts tun oder nichts mehr tun. Also wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du es nicht mehr aus dem Bett schaffst, dann ist eh schon sehr, sehr schlimm. Und dann bist du auch schon extrem drin. Dann hast du wirklich eine schwere Depression und dann dann brauchst du definitiv Hilfe. Also wenn es dein Leben so einschränkt. Aber die meisten depressiven Menschen schaffen es noch sehr, sehr lange, die Dinge beieinander zu halten, ihr normales Leben zu leben und irgendwie die Energie aufzuwenden, dafür die Fassade aufrechtzuerhalten und das zur Arbeit zu gehen, sich mit Freunden zu treffen, diese Dinge. Und was innen abläuft, das sieht man dann oft nicht so. Und dann bricht das sich irgendwann Bahn. Und natürlich kann man weiter über positive Dinge sprechen, seinen Urlaub planen oder Sachen zu machen. Aber wie man innerlich zu dem steht, was man äußerlich sagt, das passt dann nicht mehr zusammen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns nachvollziehen können, dass man manchmal, wenn man nicht gut drauf ist, trotzdem sagt, es ist irgendwie alles in Ordnung, weil man in dem Moment auch weder die Kraft noch die Energie hat, darüber zu sprechen. Einmal das. Und natürlich geht es immer irgendeiner Person schlimmer als einem selber und es geht auch immer irgendeiner Person besser als einem selber. Das ist völlig normal und klar. Im großen, ganzen Gefüge der Welt sind die Probleme von dem Alexander Zverev sicher vergleichsbar gering. Das ändert aber nichts daran, dass du, wenn du dich scheiße fühlst, in dem Moment dich scheiße fühlst und in dieser Situation drin bist. Und ich finde, jemanden, egal wie gut der Umstand ist, dieses Leid wegzunehmen und dann auch noch von einer Person, die so in der Nähe ist und das im Prinzip ein bisschen herabzuwürdigen, finde ich schon traurig, besonders weil, und da kannst du mir sagen, ob du das auch so empfunden hast, ich fand die Aussagen von Alexander Zverev in der Pressekonferenz nicht affektiv. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er das in dem Moment einfach aus der Lameng sagt und nicht wusste, was er sagt. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Gedanken, die er äußert, schon eine Weile gekreist sind.
Genau so. Also,
und er darüber nachgedacht hat und das jetzt im Prinzip am Ende nur die öffentliche Erklärung dessen war. Also mir kam es nicht vor, als hat er da im Eifer der Emotionen irgendwie was von sich gegeben. Genau. Deswegen finde ich das sehr, sehr traurig, was denn Mischa Zverev sagt. Vielleicht lenkt er jetzt privat noch ein. Ich würde es einem Alexander Zverev, wenn er mich fragt, empfehlen, einfach mal mit einem Profi zu sprechen. Und selbst wenn du dann nach dreimal feststellst, ey, es ist doch nicht oder mir geht es doch wieder besser, einfach um es abzuklären. Aber man würde sich doch schon wünschen, dass ein Mischa Zverev jetzt hoffentlich seinen Worten, dass er zuhört und unterstützen möchte, auch Taten folgen lässt und vielleicht dann noch ein bisschen einlenkt. Aber als jemand, der selber davon betroffen ist und, oder was heißt selber davon betroffen, das ist jetzt auch wieder eine Diagnose, aber das Ganze so ein bisschen diese Dynamik aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann, hat mich das schon betroffen gemacht, die Aussage. Ja.
Deswegen, ja, du sagst es, aus der Ferne rein interpretieren ist schwierig, aber ich sehe das ähnlich oder habe das ähnlich wahrgenommen und empfunden wie du. Dass das schon einigermaßen oder vielleicht muss man sagen sogar sehr reflektiert rübergebracht wurde. Also diese Aussagen von Alexander Zverev und eben nicht aus dem Affekt heraus, sondern, und Achtung, ja, das ist jetzt Interpretation, es wurde fast schon so rübergebracht, dass man das Gefühl hatte, dass in seinem Kopf er schon zwei- oder dreimal mit dem Gedanken gespielt hat, das bei einer Pressekonferenz zu staten. Ja, also das hätte auch schon, keine Ahnung, wenn er in Stuttgart erste Runde raus oder wie auch immer, hätte es da auch passieren, blödes Wort, hätte es da auch stattfinden können. Zumindest, aber das reine Interpretation war das so mein Eindruck, dass das jetzt nicht ist, da gibt es irgendwie eine Frage vom Journalisten und er springt da drauf an und redet sich in Rage oder sonst was, sondern das war schon sehr, sehr, sehr ruhig und in diesem Sinne eben reflektiert und nicht affektiv, heißt es dann, hervorgebracht, ja.
Ich weiß nicht, ob das affektiv heißt, aus dem Affekt raus.
Aus dem Affekt heraus, genau. Und das war es, also zumindest so kam es mir nicht vor. Naja, da bin ich vollkommen bei dir. Henrike, ein ernstes, ein schwieriges, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns da auch so in deine Reise da mit aufgenommen hast, um das Ganze auch so ein bisschen einordnen zu können. Wie gesagt, wir bitten um Entschuldigung, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Tick zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und doch in Richtung Diagnose geschlittert sind. Wir versuchen das, soweit es geht, zurückzuhalten. Aber wir haben gedacht, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Umso schwieriger ist es dann natürlich trotzdem auch wieder diesen Salto nach vorne zu kriegen und zu sagen, ja, jetzt geht es ja heiter weiter mit Tennis und wie beenden wir denn mit was Schönem? Aber ich möchte es trotzdem versuchen, denn sozusagen der für mich strahlende Gegenentwurf zu diesem schwierigen Thema hat auch in der ersten Runde stattgefunden. Ich habe mich echt sehr, sehr, sehr gefreut. Nicht nur über das Match, dass es stattgefunden hat, sondern wie es stattgefunden hat und vielleicht sogar auch so, wie es ausgegangen ist, nämlich das Erstrundenmatch zwischen Carlos Alcaraz und Fabio Fognini. Das war
schön.
Nein, ja. das war wirklich schön. Ich meine, dass der alte Haudegen, ja, der alte ligurische Bademeister, ja, da nochmal über 5 Sätze oder sagen wir 4 Sätze und dann im 5. war es dann eben zu Ende gehen kann. Mit was für einer Spielfreude sie beide gespielt haben. Ja, da war der Belag vollkommen shitegal, ob das Beton oder Rasen war. Die haben einfach eine Show geboten. Fognini hat nochmal gezeigt, zu was er fähig ist, zu was er vielleicht sogar entlang seiner gesamten Karriere noch hätte fähig sein können, ja, wenn er eben eine andere Disziplin, nämlich das Thema Disziplin, besser performt hätte. Aber die pure Spielfreude und dann eben auch der Abgang, der Abschied am Ende für ihn, also das war ganz groß. Dann fragt er Alcaraz noch, ob er dessen Shirt haben kann, weil sein Sohn und auch seine Frau Fan von ihm sind und gleichzeitig die wirklich honorigen und sehr weise gewählten Worte von Alcaraz dann beim Siegerinterview, wo er im Grunde genommen all den Fame Fabio Fognini überlässt und sagt, ich kann es gar nicht verstehen, dass es angeblich sein letztes Wimbledon hat sein sollen, so wie der Kerl spielt. Das war für mich, wenn auch gleich zu Beginn dieser Woche, aber wirklich das Highlight der Woche, weil es wirklich dann alles, finde ich, überstrahlt hat in seiner Schönheit an Tennis, im Moment, in der Emotionalität und wie die beiden agiert haben. Das war fantastico, oder?
Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht könnte man in diese schöne Abschiede auch noch Petra Kvitova gegen Emma Navarro mit reinschieben, was jetzt vom Match her nicht ganz so spritzig war, aber einfach eine sehr runde Sache, weil sich halt Kvitova doch dann noch vom Center Court, also das passiert ist, was ich mir am Anfang so ein bisschen gewünscht habe, dass sie halt aufgrund dieser Auslosung dann noch den verdienten großen Abschied kriegt. Das hat mich doch sehr gefreut. Aber es war ein tolles Match zwischen Alcaraz und Fabio Fognini. Es hat Spaß gemacht und du hast auch richtig gesehen, dass die beiden auch Spaß daran hatten, wie du es gesagt hattest. Und was ich da gedacht habe, was ich echt spannend finde, ist, es verbietet sich eigentlich, aber es gibt ja schon, sagen wir mal, eine gewisse Schnittmenge im Stil von Carlos Alcaraz und Rafael Nadal im Spielstil. So. Und was ich interessant fand, ist, dass Fabio Fognini beiden unangenehm werden kann.
Ja.
Mit diesem wirklich sehr glatten, sehr schnellen, sehr frühen Nehmen des Balles, diesem gerade die Vorhand schnell anspielen, fand ich interessant, ohne da jetzt groß in einen 1:1 Vergleich zu gehen, aber das war schon interessant zu sehen, dass Fognini, wenn er will und da auch gerade es gut läuft, er durchaus auch gegen die Top-Leute, eben weil er wirklich so viel giftigen Zug einfach auf seine Bälle kriegt, unangenehm werden kann. Das fand ich interessant, dass sich da so Parallelen sieht. Aber man muss natürlich sagen, dass Alcaraz dann das am Ende natürlich sehr gut gelöst bekommen hat.
Super.
Und jetzt da auch so seine Runden zieht. Aber du hast schon recht, es war schon guter Tennistag.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine spannende und begeisternde, hoffentlich, zweite Woche Wimbledon. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kommentare habt, schreibt uns gerne an kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auch auf den heute gescholtenen sozialen Medien, insbesondere beim bösen X, aber auch bei Instagram könnt ihr uns gerne euer Feedback zusenden.
Beim bösen X kann man uns gerade nicht
Stimmt, du hast recht. Das böse X ist ja noch viel böser geworden. Die haben uns gesperrt, nicht weil wir böse waren, sondern keine Ahnung, irgendwelche.
Das liegt daran, durch das Tippspiel passiert auf einmal spontan bei uns natürlich deutlich mehr auf dem Account. Ja, und es melden sich täglich mehr Leute über verschiedene Geräte an, weil wir natürlich eure Tipps eintragen. Und das ist dann eine Sicherheitsfunktion von X, dass sie dann schon mal den Zugang sperren. Und wenn das dann dazu führt, dass die E-Mail, mit der man sich mal angemeldet hat bei dem Bums, dann nicht mehr da ist und man das halt darüber nicht mehr wiederherstellen kann, dann landet man irgendwann mal in dem Orkus, mit dem X-Support sprechen zu müssen. Wenn unter unseren Hörern ein X-Support-Mensch ist und willens ist, uns zu helfen.
Bitte schaltet uns wieder frei. Ansonsten, fairerweise müssen wir sagen, vielleicht ist es dann der Wink mit dem Zaunpfahl, dieser Plattform dann doch irgendwann den Rücken zu kehren. Wir werden es sehen.
Ja, aber man muss sagen, lobend für alle Tipper, die dann in höchster Disziplin auf deinen Account oder auf Instagram umgeschwenkt sind. Ja. War schon, muss ich sagen, habt da gut mitgemacht.
Absolut. Also, in diesem Sinne, habt viel Spaß bei der zweiten Woche und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.